Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir als Gemeinde planen in der zweiten Hälfte dieses Jahres eine Taufe durchzuführen und dann werden Menschen hier im Raum, hoffentlich mit anwesenden Personen bezeugen, dass sie ihrem alten Leben gestorben sind und dass sie ein neues Leben haben. Und so bezeichnet es die Bibel, sie sind im alten Leben gestorben, sie haben ein neues Leben. Und was sie damit ausdrücken, ist, dass sie ihre Sündhaftigkeit vor Gott bekannt haben, dass Gott ihre Sünde von ihnen genommen hat und sie gerecht gesprochen hat und dass sie dann im Endeffekt Heilige in Gottes Augen sind. Ja, und parallel zu dieser Taufe nehmen wir diese Menschen, die sich auch ja, hier bei uns taufen lassen, in der Regel auch in der Gemeinde auf. Das heißt, sie werden Mitglied hier in unserer Gemeinde, sie werden Mitglied unserer geistlichen Familie. Ja, bevor man jemanden in seine Familie aufnimmt, stellt man sich erstmal einander vor und lernt man einander kennen. So haben wir es bei meiner Familie auch gemacht. Das heißt, ich habe meine Schwager und meine Schwägerin nicht erst auf der Hochzeit kennengelernt. Nein, wir haben uns natürlich schon vorher kennengelernt. Das wäre natürlich auch ein sehr unpersönliches Ereignis gewesen, wenn man sie erst auf der Hochzeit kennenlernt. Ja, und so ist es auch bei mir gewesen. Das heißt, ich habe mich auch hier in dieser Gemeinde taufen lassen und habe mich der Gemeinde vorgestellt. Und wenn ich mich der Gemeinde vorstelle oder vorgestellt habe, gibt es einige Dinge, die die Gemeinde interessieren, über mich. Und was sie natürlich am meisten interessiert, weil ich gehe ja in ihre geistliche Familie rein, wie ich Kind Gottes geworden bin. Das ist das, was für die Gemeinde am spannendsten ist. Und ja, so habe ich Zeugnis gegeben, so nennen wir das. Das heißt, wir bezeugen, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und da fiel ein Satz bei mir und der ja, lautete in etwa so, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das ist so eine relativ klassische Einleitung, sage ich jetzt mal, die wir bei uns hier in der Gemeinde hören, wenn Leute sich bei uns vorstellen. Und ich sage das jetzt mal aus dem Bauch heraus, weit über 50% aller Zeugnisse, die ich hier gehört habe, ohne es jetzt nachgezählt zu haben, haben so einen ähnlichen Satz in ihrer Einleitung. Das heißt, dieser Satz hat auch absolut seine Berechtigung. Denn Kinder, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die haben eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie später auch Nachfolger Gottes werden, als Kinder, deren Eltern eben keine oder eben nicht ja, gottesfürchtig sind in dem Sinne, wie wir es heute bezeichnen würden, oder einfach eine andere Glaubensform haben, als den Gott der Bibel zu glauben. Ich habe auch hier leider keine aussagekräftige Studie gefunden. Ich habe länger recherchiert, aber nichts Passendes gefunden. Aber ich glaube, zur Prüfung dieser These, die ich jetzt mal aufgestellt habe, reicht eigentlich so ein Blick in unsere Gemeinde. Und da kann man schon feststellen, dass die meisten aus einem christlichen Elternhaus kommen und eher weniger aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Also ich, für die Predigt möchte ich die Gemeinde grob in zwei Gruppen unterscheiden. Einmal aufgewachsen im christlichen Elternhaus und einmal aufgewachsen im nicht-christlichen Elternhaus. Auf mich bezogen, ich hatte ein sehr christusorientiertes Umfeld, welches den Glauben an Gott mir vorgelebt hat. Das waren Familie, das waren Verwandte, das waren Freunde, das war aber auch ganz viel hier in der Gemeinde. Das heißt, ich bin hier die Kinderstunden durchgelaufen, habe die Jugendstunde gehabt, also dazwischen noch die Jungschau und Teenie und habe das alles mit aufgesogen und das alles hat mich geprägt. Und in meinem Fall habe ich ganz vieles von dem, was mein Umfeld wie es mich geprägt hat, auch übernommen tatsächlich und habe auch den Glauben von meinen Eltern in dem Sinne oder aus meiner Familie auch übernommen. Das ist eine ganz natürliche Sache, dass man Dinge von seinen Eltern übernimmt, beziehungsweise von seinem direkten Umfeld. Man nennt das Ganze Sozialisation. Man kann also sagen, ich bin christlich sozialisiert. Das ist einfach meine Erziehung und mein ganzes Aufwachsen ist christlich geprägt. Und provokant formuliert, könnte man jetzt auch sagen, ich wusste von klein auf genau, wie man ein christliches Leben führt. Zumindest wusste ich, wie ein christliches Leben in meiner Kultur auszusehen hat. Für jemanden in Afrika wird das wiederum ganz anders aussehen teilweise. Vieles wird sich ähneln, aber viele Sachen sind auf einmal ganz anders. Aber in meiner Kultur wusste ich, wie sich ein Christ zu verhalten hat. Das heißt, ich habe früh gelernt, wie man sich, wie gesagt, als Christ verhält. Ich wusste, was man als Christ zu tun hat und was man eben nicht zu tun hat. Das war ganz wichtig. Ich wusste, wie man sich kleidet oder weiß es immer noch. Ich hatte ein geschärftes, ein sensibles Gewissen, wusste genau, wann ich etwas falsch gemacht hatte, was nicht in Ordnung war, was Sünde war, hatte christliche Vorbilder. Ja, und im Gegensatz zu meiner Geschichte, sage ich jetzt mal, haben wir auch Mitglieder einer Gemeinde, die diese Privilegien, die ich genossen habe, nicht genossen haben. Das heißt, sie hatten keine christliche Erziehung in dem Sinne. Und hier muss ich jetzt ein Stück weit spekulieren, kann ich nicht aus Erfahrung sprechen. Und deswegen verzeiht mir, falls ich euch vielleicht irgendwo Unrecht tue, die ihr nicht den Lebenslauf habt, wie ich, sage ich jetzt mal. Also, diese Geschwister haben den Glauben an Gott nicht vorgelebt bekommen. Sie haben andere Wertvorstellungen, andere Verhaltensweisen vorgelebt bekommen. Was nicht bedeutet, dass alles schlecht sein muss. Das will ich gar nicht werten. Es sind einfach andere Dinge. Auch sie wurden natürlich von ihren Eltern, von ihren Familien, von Freunden, von Verwandten, von der Schule etc., von ihrem Umfeld geprägt, genau wie ich. Das heißt, auch sie haben eine Sozialisation erfahren, eben keine, wie ich sie erfahren habe. Und nachdem diese Personen zum Glauben gefunden haben, dann müssen diese Personen in der Regel, je nach Erfahrung, die sie vielleicht im christlichen Umfeld haben, müssen sie erstmal lernen, wie man ein Leben als Christ führt. Sie haben, wie gesagt, diese ganzen Erziehungen, diese Normen und Werte, die haben sie nicht so erfahren, wie ich sie erfahren habe. Und dann gibt es so klassische Beispiele, dass man diesen Leuten erklären muss, wie die Bibel aufgebaut ist. Und in der Bibelstunde wird dann plötzlich ganz selbstverständlich aus Psalm zitiert und diese Person weiß vielleicht gar nicht, wo der Psalm ist und sucht es vielleicht vorne oder hinten. Und für uns ist klar, es ist im Alten Testament, mehr in der Mitte der Bibel, sage ich jetzt mal. Oder sie wissen gar nicht, wie die Versangaben und Kapitelangaben, wie das alles zusammenspielt. Das sind für uns ja ganz einfache Dinge. Gleichzeitig haben wir auch Gepflogenheiten hier in der Gemeinde, Dinge, die wir tun, weil wir uns irgendwie so kulturell darauf geeinigt haben, sage ich jetzt mal. Und diese Person muss vielleicht das auch noch lernen. Diese Person muss aber auch vielleicht auch noch erst lernen, Sünde in dem Sinne abzulegen, dass man einfach Dinge wirklich unterlässt. Beispielsweise, dass man nicht lästert. Das ist für uns als christlich erzogene Kinder relativ klar. Das macht man nicht, auch wenn wir es trotzdem vielleicht machen. Aber wir wissen, dass wir es eigentlich nicht machen sollen. Und diese Person muss das vielleicht erst lernen. Dieser ganze Bereich heiliger Lebenswandel, das muss erst gelernt werden von dieser Person. Und zwei ähnliche Gruppen, wie ich sie gerade beschrieben habe, also Leute, die dieses christliche Umfeld von Grund auf an mit aufgesogen haben und Leute, die dazugekommen sind, diese zwei Gruppen hat Paulus auch in seiner Predigt, jetzt kommen wir zu dem Text, den wir heute haben, Apostelgeschichte 13:13-41, diese zwei Gruppen hat Paulus, oder ich sage jetzt mal ähnliche Gruppen, ich will sie nicht gleichsetzen, sonst tun wir uns da vielleicht Gewalt an, zwei sehr ähnliche Gruppen hat Paulus in seiner Predigt vor sich. Paulus und Barnabas, das ist jetzt die Vorgeschichte, die sind auf ihrer ersten Missionsreise unterwegs in Kapitel 13 und sie besuchen die Synagoge in Antiochia. Also es war üblich, dass man in einer Synagoge wöchentlich eine Lesung hatte, da hat man die Gesetze gelesen, das heißt die ersten fünf Bücher Mosa, die Tora und die Propheten, das heißt prophetische Aussagen, vor allem in Bezug zu den Dingen, die Israel betrafen. Ja, und nach so einer Lesung gab es Leute, die diese Geschriften danach ausgelegt haben. Und hier ist es so, dass Paulus und Barnabas vermutlich als Gäste identifiziert wurden. Und man hat sie aufgefordert, diese Textstellen auszulegen. Das finden wir dann in Vers 15. Und Paulus nimmt diese Einladung sehr gerne an. Und jetzt fangen wir an, ab Vers 16 zu lesen. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand, also er verschafft sich Ruhe. Ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet. Diese zwei Gruppen haben wir. Ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet. Ihr israelitischen Männer, damit sind also grundsätzlich die Juden gemeint. Und die ihr Gott fürchtet, das sind Heiden, die mit dem jüdischen Glauben sehr eng sympathisieren, sage ich jetzt mal. Lass uns mal einen Blick auf die Juden werfen. Das sind also Kinder gläubiger Eltern. Sie gehören schon von Geburt an zum Volk Gottes. Sie sind gottesfürchtig erzogen, sie kennen die Gebote sehr genau, sie halten die Gebote, der Alltag ist komplett von diesen Geboten geprägt, sie leben diese Gebote ganz normal im Alltag mit. Sie kennen es gar nicht anders. Und Gerechtigkeit besteht für sie vor allem darin, diese Gesetze, diese Gebote zu erfüllen, Opfer, Gebete, Feste feiern, diese Dinge, das kennen sie aus dem FF, sie wissen genau, wie sie das anstellen müssen. Sie kennen auch die Propheten sehr genau, also sie haben regelmäßig diese Lesungen und seit schon früh auf werden sie da gelehrt. Und sie wissen also ganz genau, was Gott über Israel erzählt hat und was er vor allem, jetzt kommen wir zu der Predigt, über den Messias gesagt hat, dass es einen Retter geben wird für Israel. Und sie kennen die einzelnen Prophezeiungen über den Messias sehr genau. Dann haben wir die zweite Gruppe, das sind die Heiden. Das sind eben Menschen aus der Kultur, die an Gott glauben, an den Gott Israels, aber nicht zum Judentum konvertiert sind. Ich denke, sonst würde Paulus sie nicht gesondert ansprechen, sonst würde er sie auch mitunter als Juden bezeichnen. Das ist meine Interpretation daraus. Also vermutlich sind das Kinder ungläubiger Eltern, beziehungsweise sie haben auf jeden Fall eine ungläubige Historie in ihrem Stammbaum. Sie kommen aus einem Polytheismus, das heißt, sie haben viele Götter, sie müssen jetzt an einen Gott glauben, das ist für sie eine Herausforderung. Aber sie haben sich eben entschieden, jetzt dem Gott Israels zu folgen, diesem einem Gott. Sie haben wahrscheinlich nicht die feste Schriftkenntnis, wie die Juden sie haben. Sie müssen viel aufholen und sie tun sich vermutlich sehr schwer damit, die Gebote zu halten, weil das natürlich komplett anders ist als das, was sie in ihrem Alltag gewohnt war, völlig losgelöst von irgendwelchen Gesetzen zu leben. Und jetzt plötzlich dieses Gesetz Gottes vor Augen geführt zu bekommen, wo sie ihren ganzen Alltag wirklich umkrempeln müssen. Und das tut ist sehr schwer für sie. Vor allem, weil es, wenn wir das Thema Beschneidung jetzt auch noch ansprechen, das heißt, die Männer müssen auch noch körperlichen Eingriff nehmen lassen müssen. Das sind so Dinge, die für sie natürlich sehr schwer annehmbar sind, damit sie eben diese Gerechtigkeit vor Gott nach dem Gesetz erfüllen können. Da tun sie sich vermutlich sehr, sehr schwer. Die Predigten in der Apostelgeschichte haben wir schon einige gehört und sie haben eigentlich alle dasselbe Ziel. Der Apostel Petrus spricht das in 10, Vers 42 aus, in Kapitel 10, Vers 42 der Apostelgeschichte. Da predigt er nämlich zu den Heiden und er sagt dort in Vers 42, und er meint jetzt Jesus, hat uns, also seinen Jüngern, geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Dass er, damit meint er jetzt Jesus, der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und Toten ist. Es muss also dem Volk Israel, wie er es hier meint, dem Volk Israel muss das Evangelium verkündigt werden. Das Volk Israel wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die gottesfürchtigste Nation der Welt sein zu dieser Zeit. Und vielleicht heute auch noch, wenn man ihre äußerliche Form betrachtet. Und dieser Nation muss das Evangelium verkündigt werden. Also es ist eine Evangelisierung von gottgläubigen Menschen. Die Juden, wie gesagt, kennen das Alte Testament auswendig. Das Alte Testament ist voll mit Hinweisen, mit Prophetien auf einen Messias, einen Retter Israels, der kommen wird. Aber für die Juden liegen diese einzelnen Hinweise wie so kleine Puzzlestücke auf einem Brett. Sie kennen die einzelnen Puzzlestücke sehr genau. Und das kennt vielleicht jeder von euch, der mal puzzelt. Du findest aber nicht dieses Verbindungsstück. Wo ist jetzt das Stück, womit ich die Sachen verbinde? Und das fehlt ihnen, dieses entscheidende Puzzlestück. Heute wissen wir, erst durch Jesus lassen sich diese einzelnen Puzzlestücke verbinden. Erst durch Jesus lässt sich verstehen, was das Alte Testament eigentlich an prophetischen Aussagen trifft oder was es mit dem Messias auf sich hat. Erst durch Jesus sehen wir diesen roten Faden, der sich durch dieses gesamte Alte Testament zieht, dass nämlich alles auf Christus hinausläuft. Der Auftrag von Jesus an seine Jünger ist also, dem Volk dieses fehlende Puzzlestück nahezubringen und ihnen zu zeigen, jetzt hier erfüllt sich alles. Durch dieses Puzzlestück könnt ihr das ganze Alte Testament verstehen. Ja, das sollten sie eben durch Bezeugen tun, dass eben Jesus Wunder getan hat. Das machen sie dadurch, dass sie Prophezeiungen predigen, beziehungsweise sie auslegen und sie auf Jesus wiederum beziehen. Und sie machen es dadurch, dass sie eben zeigen, dass Jesus gestorben ist, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er anstelle der Schuld des Volkes, also gestorben ist und die Schuld damit getilgt ist, ein für alle Mal. Und diese Botschaft richtet Paulus jetzt auch an beide Gruppen und er richtet an beide Gruppen dieselbe Botschaft. Also an die Juden und auch an die Nichtjuden, das ist dieselbe Botschaft. Sie müssen beide davon überzeugt werden, wie sie vor Gott gerecht werden können. Es muss also für beide Gruppen müssen überzeugt werden, dass Jesus der Messias ist und dass sie durch den Glauben an den Messias gerecht werden vor Gott. Und hier haben wir schon die erste Anwendung für uns auch. Das Evangelium muss allen Menschen verkündigt werden. Wir haben oft so ein bisschen das Denken, glaube ich, dass wir sagen, der braucht das Evangelium. Schau dir sein Leben an, er braucht das Evangelium, weil bei ihm muss Veränderung stattfinden. Das ist ja so ein Chaos in seinem Leben, der ist so schlecht. Aber das Evangelium muss allen Menschen verkündigt werden. Also natürlich denjenigen, die nichts davon wissen, die nichts von Gott wissen, die nicht gottesfürchtig sind. Aber auch diejenigen, die gottesfürchtig sind, in dem Sinne, die vielleicht wie ich christlich sozialisiert sind. Auch wir müssen das Evangelium, also jemand wie ich muss das Evangelium verkündet bekommen, um es zu verstehen und nicht nur nach außen hin zu leben. Und auch denjenigen, die das Evangelium schon angenommen haben, muss das Evangelium immer wieder verkündigt werden. Und warum, dazu kommen wir zum Ende nochmal. Weil es einfach die entscheidende Botschaft ist für uns, für unser Leben. Weil es einfach alles den Hauptunterschied im Endeffekt ausmacht. Also gelten die Inhalte der Predigt auch uns. Und wir wollen uns einige Dinge aus dieser Predigt für unser Alltagsleben anschauen und auch hier mitnehmen. Ich vermute, dass Paulus einige der Schriften, die er in dieser Predigt auch zitiert, dass sie wahrscheinlich auch im Vorhinein schon gelesen wurden. Wir können jetzt aber nicht wissen, welche Schriften das waren. Eine Vermutung habe ich, dazu komme ich auch nochmal später. Er wird vermutlich da die einzelnen Schriften zitiert haben. Wir lesen also gleich mal den ersten Abschnitt und ich möchte zwei Aufgaben oder zwei Fragen stellen, die ihr beim Lesen für euch mitbeantworten könnt. Einmal, was macht Gott? Was tut er? Und was macht Israel? Diese beiden Dinge werden wir einmal beim Lesen betonen. Ich lese ab Vers 17 bis 23. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Retter und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und er ertrug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste. Und er vertilgte 7 Heidenvölker im Land Kanaan und er teilte auch sie, deren Land nach dem Los. Er teilte unter sie, deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihn David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Also was tut Gott? Gott erwählt Israel, Gott erträgt Israel, Gott vertilgt Heidenvölker, Gott gibt Israel Richter. Nachdem Israel einen König gebärt, gibt Gott ihnen Saul zum König. Gott setzt Saul wieder ab und setzt David ein. Und am Ende, zumindest in diesem Abschnitt, erweckt er Jesus aus Davids Samen als Retter. Das ist das, was Gott tut. Und im Gegensatz sehen wir das, was Israel tut. Und vielmehr sehen wir es, können wir es indirekt sehen. In Vers 18 lehnen sie sich gegen Gott in der Wüste auf. Also Gott muss sie ertragen. Das heißt, vorher haben sie sich gegen ihn aufgelehnt. Und sie wollen keinen Richter, sondern sie wollen einen König, Vers 21. Gott ist in seinem Halsband hier der Aktive. Gott wirkt alles hier. Ich möchte sogar sagen, Gott hat 100% Anteil bei der Rettung der Menschen des Volkes Israel. Und ein Prinzip, was ich in der Bibel immer wieder finde, ist, Gott schafft nicht nur die Forderung nach Gerechtigkeit, sondern er schafft auch immer er stellt die Lösung bereit. Und das macht er hier beim Volk Israel, indem er beispielsweise Israel aus Ägypten befreit, er Israels Feinde schlägt, er gibt ihnen Richter, also das sind Personen, die dem Volk Israel helfen, wieder gottesfürchtig zu leben, nach seinem Gesetz zu leben. Er lässt Israel also da nicht alleine. Und am Ende schickt Gott eben seinen Sohn, Jesus, Das sind Dinge, die Gott tut und Gott schafft also diese Lösungen. Wenn wir uns wiederum schauen, wenn Israel irgendwas tut, ist es immer negativ, zumindest hier in diesem Abschnitt. Sie lehnen sich eben auf, sie wollen in der Wüste und sie wollen lieber einen Richter als einen König haben. Nein, sie wollen anstatt der Richter lieber einen König haben. Das sind Dinge, die Israel tut. Auch für uns als Anwendung. Gott hat alles vorbereitet und Gott wirkt alles in puncto Rettung. Also wenn es um Rettung geht, spielt die Leistung des Menschen keine Rolle. Dass ich beispielsweise in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, das kann ich mir nicht zuschreiben, dass ich dadurch eine Leistung erbracht habe. Das ist ein Segen, den ich habe, ein Privileg, den ich habe, aber das hat Gott gewirkt. Gott hat mir diese Bedingungen geschaffen und dass ich mich am Ende dafür entscheiden konnte, das ist sicherlich auch eine Folge dessen, dass ich eben christlich erzogen bin. Davon habe ich profitiert. Genauso wenig ist aber auch für jemanden eine Leistung, wenn er einen gottesfürchtigen Arbeitskollegen hat, der ihn mal zur Gemeinde mitgenommen hat, zur Jugendstunde oder so. Da kann sich keiner für rühmen, dass er diesen Weg gegangen ist, sondern es ist, dass Gott ins Leben eingreift und Impulse setzt und daraufhin passieren Dinge. Also Gott wirkt in der Rettung alles. Im zweiten Abschnitt der Predigt setzt Paulus den Fokus auf das Inkrafttreten der Prophezeiung aus dem Alten Testament und dann ermahnt er auch die anwesenden Zuhörer daran zu glauben, dass Jesus eben die Erfüllung der Prophezeiung ist. Das ist der Abschnitt 24 bis 38. Zunächst kommt er einmal darauf zu sprechen, dass er Johannes Dienst anspricht. Johannes, der Vorläufer von Jesus, der das Kommen des Messias angekündigt hat. Und ab Vers 26 spricht er die Zuhörer dann wieder direkt an und er kommt jetzt auch zu der Anwendung. In Vers 26 lesen wir: Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abraham und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Also nach dem Sündenfall schreibt Gott mit dem Volk Israel, der Sündenfall in 1. Mose Kapitel 3, schreibt Gott mit Israel ca. 4000 Jahre lang die Heilsgeschichte. Das ist eine unglaublich lange Zeit. Und diese Heilsgeschichte mündet, ich sage vorläufig, darin, dass Jesus seinen Sohn als Messias auf die Erde schickt. Und was Paulus meint, wenn er sagt, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt, ist, dass die Zuhörer gerade hier in dieser Synagoge in Antiochia die Generation sind, das Kommen des Messias, die Erfüllung dieser Prophezeiung miterleben, tatsächlich miterleben. Und die das jetzt beurteilen können, was es eigentlich alles bedeutet. Und genau dazu möchte er eben in seiner Predigt jetzt seine Zuhörer überzeugen, dass Jesus der Messias ist, der versprochen aus dem Alten Testament, etwas, was ein Großteil der Juden damals nicht glaubten und auch heute nicht. Auch heute glauben viele nicht daran, dass Jesus der Messias ist. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 11, lesen wir: Er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das ist, wie gesagt, bis heute auch so. Heute warten viele Juden immer noch auf das Kommen des Messias, obwohl dieser schon da gewesen ist. Eine sehr tragische Geschichte. Aber Paulus möchte, wie gesagt, die Gottesfürchtigen dazu überzeugen, dass sie den Messias annehmen. Und als Gegenbeispiel nimmt er die Juden zu der damaligen Zeit aus Jerusalem, die das eben nicht angenommen haben. Wir lesen Vers 27 bis 29. Denn die, welche in Jerusalem wohnen und ihre Obersten, das ist die Elite der Juden, haben diesen Jesus nicht erkannt und haben die Stimmen der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Also jeden Sabbat werden diese Schriften gelesen und wie auch hier in Antiochia, und sie haben es trotzdem nicht geglaubt und sie haben sogar die Prophezeiung erfüllt, die Prophezeiung erfüllen sie sogar dadurch, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde, und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Also die Elite von Gottes Volk hat Jesus als Messias nicht erkannt. Sie kannten die Prophezeiung über den Messias haargenau, sie kannten diese einzelnen Puzzlestücke, Aber sie lehnten Jesus ab, obwohl dieser diese ganzen Prophezeiungen erfüllte, vor ihren Augen messianische Wunder tat. Sie lehnten es ab und schlimmer noch, sie haben ihn getötet, sie haben ihn gekreuzigt, also getötet durch Kreuzigung. Und paradoxerweise haben sie eben dadurch noch die Schriften der Propheten, die sie regelmäßig lasen, erfüllt. Was eben auch so prophezeit wurde, dass Jesus durch Kreuzigung sterben sollte. Was ich daraus mitnehme, ist, die beste theologische Erziehung, und hier kommen wir hier zur Bibelschule, die beste theologische Erziehung und Ausbildung bewahrt nicht vor Unglauben. Das ist so hart, wie wahr es ist. Man kann noch so häufig die Bibel lesen und trotzdem den Kern verpassen. Das Glaube muss man annehmen und kommt nicht durch, ja, sage ich jetzt mal, durch eine christliche Erziehung automatisch. Das ist aber eben nicht das Ende, denn Jesus ist ja nicht im Tod geblieben. Vers 30 bis 32 lesen wir denn: Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Also Paulus stellt hier nochmal heraus, dass das alles hätte so kommen müssen. Das hat alles in dem Sinne seine Richtigkeit in Gottes Augen. Es ist keine Niederlage, sondern das musste alles so passieren. Dass nämlich der Messias hat sterben müssen und dass er auch wieder hat auferstehen müssen. Diese Verheißung hat sich also erfüllt. Und in dem nächsten Abschnitt, Vers 33 bis 37, macht er das deutlich, dass der Messias hat sterben müssen, an prophetischen Aussagen bezüglich des Messias in den Psalmen. Und er nimmt eben Bezug zu David ganz stark. Wir werden uns das jetzt nicht im Einzelnen anschauen. Ich versuche, das zusammenzufassen. Wie gesagt, die Juden damals hatten eine starke Schriftkenntnis. Jede Woche haben sie diese Abschnitte gelesen, aber sie konnten dieses Bild nicht sehen. Das konnten sie einfach nicht sehen. Das ist auch nicht ein Fehler von ihnen in dem Sinne, dass sie es nicht sehen konnten. Der Fehler ist darin, dass sie im Endeffekt nicht geglaubt haben an den Messias Jesus. Denn Gott schreibt natürlich eine absurde Heilsgeschichte, möchte man fast sagen, mit Jesus. Das kann sich keiner in dem Sinne ausdenken. Für uns Gläubige ist es heute in der Regel weniger elementar, Jesus als den Messias anzunehmen. Wir kommen ja zu einem Glauben an Jesus. Das heißt, wir kommen nicht aus dem Alten Testament heraus und verstehen irgendwann, dass Jesus der Messias ist, sondern wir kommen direkt zu Jesus. Wir wissen, dass er derjenige ist, der für uns gestorben ist. Für die Juden heute ist es immer noch sehr elementar, diese Predigt zu hören. Ich denke, man könnte sie eins zu eins einem Juden vortragen und dann mit ihm ins Gespräch kommen. Wir können also Jesus als Messias ja sehr gut annehmen. Das ist die Basis des Neuen Testamentes, wo wir auch viel stärker drin sind als im Alten Testament in den einzelnen Schriften. Da sind wir in der Regel nicht so stark belesen drin. Für uns ist es aber elementar zu verstehen, dass Jesus der Retter, und zwar der einzige Retter, oder das Einzige ist, was uns rettet, was uns Sünden vergibt. Vers 38 lesen wir: So sollt ihr nun wissen, hier spricht Paulus jetzt wieder die Zuhörer an, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Jesus Vergebung der Sünden verkündigt wird. Also weder unsere Taten, unsere Nationalität, unser Verhalten und auch nicht die Tatsache, dass wir in einer christlichen Familie hineingeboren werden oder in einem christlichen Familienumfeld aufgewachsen sind, rettet uns. Nur Jesus allein rettet uns. Das ist der zweite Punkt. Nur Jesus allein rettet. Aber wie wird Rettung in Anspruch genommen? Wir lesen weiter in Vers 39. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Also Rettung wird durch Glauben in Anspruch genommen. Jeder, der an Jesus Christus und an sein Werk glaubt, der wird gerettet und gerechtfertigt vor Gott. Und das ist ja im Gegensatz zu dem, was die Juden damals gewohnt waren, wie sie Rechtfertigung definiert haben, beziehungsweise wie sie das Gesetz auch fordert, die Rechtfertigung, ein himmelweiter Unterschied. Also auf der einen Seite sollten sie halt die Gebote einhalten, um gerecht zu werden vor Gott. Und jetzt auf einmal sollen sie nur durch Glauben gerecht werden vor Gott. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Das Gesetz konnte nicht die vollkommene Rettung bewirken. Das lesen wir im Römerbrief sehr genau. Aber Jesus kann es, weil er eben das Gesetz erfüllt hat. Und das ist für die Juden natürlich sehr schwer zu verstehen, weil natürlich ihr ganzer Alltag, ihr ganzes Leben ist nach diesen Gesetzen, nach diesen Geboten ausgerichtet. Und das soll jetzt auf einmal nicht mehr zählen. Das ist natürlich hart. Für die Nicht-Juden wird das vermutlich eine große Erleichterung gewesen sein. Wir müssen diese Gesetze gar nicht einhalten, um dem Gott Israels zu folgen, sondern wir müssen nur glauben. Das ist für sie vermutlich eine ganz, ganz große Erleichterung. Aber Paulus weiß, dass es insbesondere für die Juden natürlich sehr viel verlangt, zu glauben, dieses Evangelium zu glauben. Und daher warnt er auch direkt seine Zuhörerschaft in den nächsten zwei Versen, 40 und 41. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Er zitiert ja den Propheten Habakuk, welcher eine Prophezeiung vom babylonischen Gericht ausspricht, was sich dann auch so zugetragen hat. Also er zitiert ja eine Prophezeiung, die schon in Erfüllung getreten ist. Und für mich stimmt, denke ich mir, Paulus, du darfst doch jetzt nicht einfach diese Prophezeiung hier verwenden. Meine Vermutung ist, das ist meine persönliche Vermutung, wie gesagt, dass Habakuk wahrscheinlich auch gelesen wurde an diesem Tag. Und dass er das als Vergleich nimmt. Damals nämlich hatten die Juden nicht dieser Prophezeiung geglaubt. Also, dass sie als Volk Israel von den Babyloniern überrannt werden würden und dass sie in eine Gefangenschaft geführt werden würden. Das haben sie nicht geglaubt, aber sie wurden eines Besseren belehrt. Aber dann war es natürlich zu spät, um zu glauben. Und so warnt Paulus jetzt auch vergleichsweise hier, dass Jesus, beziehungsweise dass Gott ein Werk in seinem Heilsplan tut, indem er den Messias kreuzigen lässt und wieder auferstehen lässt, sodass eben Vergebung der Sünden da sein kann, dass es vergleichsweise schwer für die Juden natürlich zu glauben ist. Und deswegen denke ich, nimmt er hier diesen Vergleich zu Habakuk 1, Vers 5. Und er warnt sie, wie gesagt, dass sie nicht in gleicher Weise wie damals die Juden diesem Werk nicht glauben. Denn Gott ist zu unglaublich, ich möchte das mit allem Respekt sagen, absurden Geschichtsverläufen möglich. Gott schreibt seine Geschichte und er schreibt sie, wie er will, und er schreibt sie vor allem so, dass er die Ehre im Endeffekt immer bekommt und nicht Menschen. Wir können diese Geschichtsverläufe in dem Sinne nicht nachvollziehen, aber wir können darauf vertrauen, dass egal wie aktuell die Situation ist, du weißt, Gott hat es unter Kontrolle, und das zeigt einem beispielsweise die Geschichte mit Jesus. Wir werden diesen Mittwoch dann auch noch die Reaktion der Zuhörer auf Paulus' Predigt hören. Und ich nehme eins schon vorweg, die Juden werden es ablehnen, die Heiden nehmen das Evangelium mit Freude auf. Und hier möchte ich jetzt zum Abschluss noch zur Anwendung kommen und zwei Thesen aufstellen, mit denen ich gerne auch beim Kaffee, wie es Abi gerade sagte, mit euch diskutieren wollen würde. Aber das können wir leider nicht oder noch nicht, hoffentlich bald. Also ich glaube, wir kommen wieder zurück zu unseren beiden Gruppen. Wir haben die nicht christlich Aufgewachsenen und wir haben die christlich Aufgewachsenen. Ich glaube, dass diejenigen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, es leichter haben oder tendenziell viel mehr leichter haben, ich möchte das nicht pauschalisieren, diese befreiende Wahrheit der Gnade anzunehmen. Dass sie in dem Sinne gerecht sind vor Gottes Augen, einfach nur dadurch, dass sie Kind Gottes sind, dass Jesus ihre Gerechtigkeit ist und was eben auch die Wahrheit ist. Und wir, die wir christlich aufgewachsen sind, ja, ich glaube, dass wir uns manchmal damit schwer tun, diese Gerechtigkeit so anzunehmen, weil wir viele Formen noch immer haben, die wir irgendwo erfüllen möchten, die wir aus unserer christlichen Sozialisation ein Stück weit kennen. Wir laufen ein Stück weit Gefahr, dass wir Gerechtigkeit aus dem, was wir tun, aus dem, was wir sind, wie wir uns verhalten, welche Dienste wir wählen, dass wir uns daraus ein Stück weit Gerechtigkeit holen. Aber für beide Gruppen gilt, unabhängig davon, wie lange du schon im Glauben bist oder wie viel du im Reich Gottes dienst und was auch immer alles noch auf deinem Lohnzettel, sage ich jetzt mal, steht. Die Botschaft des Apostel Paulus ist für uns alle gleichermaßen relevant. Gott allein wirkt Rettung, Jesus ist der Retter und Rettung wird allein durch Glauben in Anspruch genommen. Und diese Wahrheit dürfen wir alle nie verlassen, denn sonst sind wir nichts anderes als eine von vielen gewöhnlichen Religionen in dieser Welt, die aus Leistung gerecht werden wollen und eben nicht aus Gnade. Und dazu ist es schön, dass wir nächste Woche beispielsweise das Abendmahl feiern, weil wir da immer wieder uns zurückbesinnen auf das Werk Christi und sagen, durch das Abendmahl, nicht durch meine Gerechtigkeit, nicht durch meine Taten, sondern durch Christus Werk bin ich gerecht. Und das so gesehen, ja, freuen wir schon auf die nächste Woche, aufs Abendmahl. Kommt gerne. Und ja, Gott segne uns darin, diese Gerechtigkeit nicht zu verlassen, sondern sie allein in Christus zu suchen. Amen.